Weisheit des Predigers, Auszüge aus dem 21. Buch der Bibel. So heißt das Ganze heute. Ich möchte aber nach der neuen Tradition von mir, diesmal zum dritten Mal, erstmal einen Theosnack voranstellen. Damit ihr so ein bisschen den Überblick behaltet, wo wir gerade sind. Vor dem Theosnack möchte ich ein Lob und eine Empfehlung aussprechen. Dann kommt der Theosnack. Dann möchte ich einen Begriff erklären, der da heißt Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Bibelleser wissen sofort, worum es geht. Und wer es nicht weiß, für den ist genau dieser Baustein gemeint. Und dann kommt Predigt 1. Und dann kommt ein Schmankerl. Ob es die Predigt 2 noch gibt, werde ich dann entscheiden, wenn der Schmankerl rum ist, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Zeit ich für irgendwas brauche. Also, ich weiß, dass wir Gemeindemittagessen haben, danach noch ein weihnachtliches Singen bei einem Haus angesetzt ist. Von daher, ich will versuchen, nichts zu überziehen. Aber das erstmal als Orientierung. Ein Lob und eine Empfehlung. Es gibt ein Buch in der Bibel, das ist dieses Buch, das 21. Buch in der Bibel, von dem ich aber behaupten würde, dass die meisten Leute es nie gelesen haben oder wenn sie es gelesen haben, sie es sofort wieder vergessen haben. Und wenn man das Buch kennt, dann wegen eines einzelnen Verses, und diesen ganzen Vers kennt man auch nicht, man kennt nur eine Passage, die ich hier ein bisschen farblich hervorgehoben habe, nämlich, na, in der Bibel steht doch, dass es auch eine Zeit fürs Tanzen gibt. Das ganze Buch kennt kein Mensch, aber in der Bibel steht, es gibt eine Zeit fürs Tanzen, also Papa und Mama, was habt ihr denn in meiner Zeit, Jesus, was habt ihr denn dagegen, dass ich in die Disco gehe? Disco sagt schon, wie alt ich bin, nicht nur meine Haarfarbe sagt das aus. Ja, heute würde man sagen, ja, ich will in den Club gehen oder was auch immer. Vermutlich ist das auch schon nicht mehr der aktuelle Begriff, keine Ahnung. Aber ansonsten, dieses 21. Buch der Bibel, bis auf diese eine Aussage, und die noch nicht mal richtig in irgendeinem Kontext beachtet, kennt man nicht. Und deswegen bin ich einem nicht namentlich zu nennen Prediger sehr dankbar, dass er es gewagt hat, vor wenigen Wochen euch einfach mal oder uns alle mit diesem 21. Buch der Bibel zu konfrontieren. Einfach mal uns heranzuführen. Und ich fand das eine exzellente Predigt. Und wer sie nicht gehört hat, wir haben da tatsächlich fleißige Leute, sowohl in der Tontechnik als auch in der Tonnachbearbeitung, im Hochladen. Diese Predigt ist auf dem Webserver der Gemeinde vorhanden. Ich wiederhole es nochmal, die alten Hasen wissen immer alles. Vielleicht nicht das Passwort. Wenn ihr auf cg-malo.de geht, könnt ihr oben auf einen Bereich klicken, der heißt intern. Da gibt es Predigten und Predigt intern. Und wenn ihr auf Predigt intern geht, findet ihr diese Predigt hier. Predigt vom 23.11.2025. Ist eine kurze Predigt, hat nur 51 Minuten gedauert. Ist also offensichtlich nicht von mir. Und wichtig ist, ihr müsst das Passwort wissen. 2. Korinther, Leerzeichen, 5,17, dann könnt ihr euch das anhören. Also nach dem Punkt von zweitens kein Leerzeichen machen, so würde ich es nämlich schreiben, sondern 2. Korinther in einem Leerzeichen 5,17 und dann kommt ihr an diese Predigt ran und ich rate euch, hört sie euch nochmal an. Der Theosnack, das Buch Prediger, das ist dieses 21. Buch in der Bibel. Brauchst du das Passwort nochmal? Dieses 21. Buch heißt Prediger in den meisten deutschen Bibeln, aber nicht in allen. In katholischen Bibeln heißt es Kohelet. Und in den englischen Bibeln heißt es ganz anders Ecclesiastes. Ecclesiastes. Also das ist schon mal vom Namen her ein schwieriges Buch. Ich werde jetzt immer vom Buch Prediger reden, wobei das ist der traditionelle Begriff. Eigentlich ist das ein ganz ungünstiger Begriff, aber die Tradition kann auch mal unglückliche Sachen prägen. Und dieses Buch gehört zur Weisheitsliteratur. Und ich möchte, wie habe ich denn das Literatur geschrieben? Na gut, möchte kurz erklären, dass wir das Alte Testament ganz grob in drei Teile einteilen können. Ja, die gesamte Bibel besteht aus Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament kann man wiederum in drei Teile unterteilen. Und zwar in die Geschichtsbücher, beginnend mit 1. Mose, hier mit Genesis bezeichnet. Dann die poetischen Bücher oder die Weisheitsliteratur. Man könnte da noch eine Unterscheidung machen. Wir brettern einfach drüber, sagen, das ist alles Weisheitsliteratur. Und die dritte Kategorie sind die prophetischen Bücher. Das ist erstmal nur Hintergrundwissen. Wir haben Geschichtsbücher, wir haben Weisheitsliteratur und wir haben prophetische Literatur. Und jede dieser Gattungen muss man unterschiedlich lesen. Du kannst nicht ein Buch der poetischen Literatur oder der Weisheitsliteratur genauso interpretieren wie einen Römerbrief. Geht nicht. Das sind völlig unterschiedliche Texte. So wie man ein Kochbuch und einen Liebesbrief auch nicht vom Stil her gleichsetzen sollte. Das hätte vielleicht mancher eher gut, aber ja. Also, erstmal nur Theosneck. Das Alte Testament sind nicht einfach nur 39 Bücher, sondern die kann man in drei Kategorien einteilen, drei Gattungen, Geschichte, Weisheit, Prophetie. Weisheitsliteratur ist nicht Verheißungsliteratur. Was meint der Mann damit? Nehmen wir mal das Buch der Sprüche. Das ist deutlich beliebter als das Buch Prediger. Da stehen ganz viele Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, wie du deine Kinder erziehen sollst. Und wenn du den kleinen Bub schon gut prägst und gut in seinen Grenzen hältst, dann sagt diese Weisheitsliteratur, wird er als Älterer, als Mann von diesem guten Weg nicht mehr lassen. Das ist weise, präge die Kinder in frühen Jahren und sag nicht, ja, ist ein kleiner Steppke und wenn er 35 ist, dann erzähle ich ihm, wie das Leben läuft. Nein, präge die jungen Leute. Das ist weise, so mit Kindern umzugehen. Und ganz, ganz viele andere Dinge sind dort weise, in diesen Sprüchen. Aber es kann sein, dass der Junge trotzdem missrät. Und die, die nur kleine Kinder haben, die sehen das noch relaxed, wenn dann die Kinder größer, vielleicht sogar volljährig werden und selbst Kinder bringen. Das ist offensichtlich eine Lebensphase, in der ich bin. Ja, dann überlegst du, Mensch, was hast du alles in der Kindheit falsch gemacht? Was hast du besser machen können? Und der Fehler ist, wenn man Weisheitsliteratur als Verheißungsliteratur versteht. Man guckt auf das Ergebnis und sagt, oh, das eine oder andere Kind ist vielleicht nicht auf dem Weg des Herrn unterwegs, ja, will Gott nicht lieb haben, lebt vielleicht in einer Kirche, aber ist nicht hingegeben, so strebt nicht der Heiligung nach, was auch immer. Und dann fängst du an, dich selbst zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Und die Frage ist per se nicht verboten, aber bitte nicht aus dieser Weisheitsliteratur ablesen, hätte ich mein Kind damals anders erzogen, dann wäre mit hundertprozentiger Garantie unter jedem Umstand ein perfekter Heiliger, also ein Jesus 2.0 entstanden. So darf man Weisheitsliteratur nicht verstehen und so darf man sich auch im Rückblick nicht zerfleischen. Deswegen Weisheitsliteratur ist wichtig zu lesen, wichtig zu verinnerlichen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rückweg von der Arbeit, mit dem Kind an der Hand darüber nachdenken. Das ist gut. Aber bitte nicht als Verheißung verstehen. Aber der Herr hat mir doch versprochen, es gibt Verheißungen und die wird er treu erfüllen. Aber die stehen nicht in der Weisheitsliteratur, sondern in der prophetischen Literatur. Jetzt nochmal für die Zahlenfreunde. Wir haben 5 Bücher in der Weisheitsliteratur. Und wenn ihr die Zahl 5 hört, denkt ihr vielleicht an den Pentateuch. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Da haben wir auch 5. Und danach kommen noch 12 andere Geschichtsbücher. Und bei den prophetischen Büchern haben wir 5 große Propheten, sehr dicke Bücher, und dahinter die sogenannten 12 kleinen Propheten. Wir haben aber immer 5. 5-mal in der Gattung Geschichte plus 12 kleinere, 5-mal Weisheit plus 5-mal Propheten und 12 kleinere. Und in der Summe, ich habe es mit dem Taschenrechner nachgerechnet, kommen wir auf die 39 Bücher, aus denen unsere heutige deutsche Bibel besteht. In dem Buch Prediger kommt ein Terminus sehr häufig vor, ein Begriff sehr häufig vor, nämlich Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Und den möchte ich mal kurz erklären, weil das nach meinem Sprachempfinden nicht die heutige Sprache ist. Also ihr jüngeren Leute, wie oft habt ihr letzte Woche gesagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten? Wie oft habt ihr das Wort nichtig verwendet? Ich würde sagen, niemals. Wie bitte? Ja, so als Status, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Versteht kein Schwein. Bis auf die Schweine, die jetzt zuhören. Gut. Es ist tatsächlich das Motto des Buches Prediger. Ich habe jetzt hier eine Grafik mal eingefügt. Alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Schon mal nach Wind gehascht? Viel Spaß dabei. Bringt was. Du hast danach richtig viel in der Hand. Alles ist Nichtigkeit. Ich habe mich mal an meine ganzen deutschen Bibeln gemacht, die ich auf meinem Computer habe, und habe mal geguckt, wie die Bibelübersetzungen versuchen, dieses Wort Nichtigkeit zu übersetzen. Und da findet ihr ganz oft was mit Nichtigkeit. Ich lese das jetzt nicht vor, keine Angst. Ja, aber ganz oft heißt es Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Ältere Texte sagen manchmal Eitelkeit dafür, wo ich sage, wow, das Wort fällt mir noch schwer. Also wenn jemand eitel ist, ist das für mich was anderes. Dann eher so einer, der irgendwie auf sein Aussehen Wert legt. Aber so ist mein Sprachgefühl. Aber das war vielleicht auch mal anders gemeint. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel, sagt zum Beispiel die Luther-Übersetzungen hier. Ja, da haben wir die Lutheran, die das bis 2017 sogar durchgezogen haben. Neue evangelistische Übersetzung sagt, nichtig und flüchtig, sagt der Prediger, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Oder Neues Leben Bibel, es ist alles sinnlos und bedeutungslos. Es gibt verschiedene Varianten, das Ganze darzustellen. Aber was heißt das Wort nun wirklich? Ja, die Übersetzer versuchen, ein anderes Wort zu bringen, was zeitgemäßer ist. Bei eitel bin ich nicht ganz so sicher. Und deswegen die kurze Erklärung. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, das ist die Eröffnung des Buches Prediger und so endet eigentlich das Buch Prediger. Da kommt nochmal eine Zusammenfassung am Ende, aber eigentlich hat man so eine Art Klammer. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, das ist die Klammer, die dieses Buch beschreibt. Und das ist ein hebräisches Stilmittel. Das X von X, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, X von X. Wenn ein Hebräer sowas verwendet, dann verwendet er das, was eure Deutschlehrer in der Schule Superlativ genannt haben. Ihr wisst, Normativ, Komparativ, Superlativ. Ja? Schön, schöner Ansgar. Also wenn der Hebräer Superlativ verwendet, dann sagt er halt nicht Nichtigstes, was wir machen würden im Deutschen, sondern sagt einfach Nichtigkeit der Nichtigkeiten oder nichtiger als nichtig. Das ist so seine Art des Ausdrucks. Können wir jetzt toll finden oder nicht toll finden, aber ihr seid noch nicht die Erfinder der hebräischen oder aramäischen Sprache. Das heißt, es ist die Königssteigerung. Es ist das Oberste. Und das kennt ihr aus anderen Begriffen. Das singen wir teilweise in unseren Liedern. Du bist der König der Könige. Ja, weil das Wort, du bist der Königste, irgendwie komisch klingen würde. Hm? Oder, was haben wir jetzt, nächstes Beispiel? Das Heiligste des Heiligsten. So steht es im Hebräischen. Wir übersetzen das mit das Allerheiligste. Also dieser ganz enge Bereich im Tempelbereich, wo nur selten jemand rein darf. Im Hebräischen steht aber nicht Allerheiligstes, sondern das Heiligste des Heiligsten. Und dann haben wir noch das Lied der Lieder, übrigens auch zur Weisheitsliteratur gehörend, das schönste aller Lieder, das beste Lied. Oder das Thema, was da drin beschrieben ist, ist vielleicht das Beste. Vermutlich ist das der Grund, warum dieses Buch diesen Titel trägt. Wir nennen es das hohe Lied. Naja. Wenn also der Prediger von Nichtigkeit der Nichtigkeiten, von Eitelkeit der Eitelkeiten, von Vergängliches des Vergänglichen redet oder, meint es immer, es gibt nichts, das nichtiger ist als das, was da beschrieben ist. Jetzt habe ich ein Wort mit einem eigenen Glauben erklärt. Das Wort nichtig heißt, es gibt nichts Nichtigeres als das, was beschrieben ist. Jetzt habe ich das Wort nichtig immer noch nicht erklärt. Und dazu kommt eine uralte Grafik. Habe ich irgendwann mal im Internet gefunden. Ich hatte überlegt, ob ich euch hier einen Wasserkocher hinstelle, den anschmeiße. Und dann irgendwann wisst ihr, was passiert. Das Wasser fängt an zu kochen und dann geht so eine Dampfwolke hoch. Und genauso soll das auch hier dargestellt werden. Hier unten ist der Wasserkocher und da entsteht ein Dampf. Und je weiter oben du guckst, desto nichtiger wird der Dampf. Die Dinge, die im Buch Prediger, in diesem 21. Buch der Bibel, diesem Teil der Weisheitsliteratur beschrieben sind, sind Sachen, die, ja, man kann sie sehen und da ist ja auch ein bisschen Dampf. Eine Sekunde später ist da immer noch so ein bisschen, immer, wo ist es? Sie sind nichtig. Vergänglich. Nicht wirklich substanziell, würde man vielleicht sagen, aber das ist auch wieder eine besondere Art der Ausdrucksweise. Das meint nichtig. Salomo verwendet das Wort, um zu beschreiben, dass etwas vergänglich ist, keinen Sinn hat, keine Bedeutung hat, dass es unverständlich ist und teilweise sogar rätselhaft ist. Ende des Theosnex. Kommen wir zur ersten, vielleicht auch einzigen Predigt für heute. Schauen wir mal. Mensch, sei schlau. Und ich möchte gerne mit euch einen Text lesen und wer seine Bibel dabei hat, übrigens toll, wenn ihr sie mitbringt, Prediger Kapitel 2. Einfach 21 Bücher blättern. Das 19. Buch sind die Psalmen, also die findet man ja relativ gut. Ja, so ungefähr in die Mitte der Bibel reinpicken, dann seid ihr schon mal beim 19. Buch. Und dann nur noch zwei Bücher weiterblättern, da seid ihr bei Prediger und dort Kapitel 2 und die Verse 1 bis 11. Der eine hat eine Schlachterbibel auf dem Schoß, der andere eine Elberfelder, welche auch immer der 6, 7 Elberfelder Bibeln, die es so gibt. Andere rennen mit anderen Menge, hatten wir, glaube ich, mal hier im Raum. Ich lese jetzt Neue Evangelistische Übersetzung vor, werde mich in der Auslegung dann aber auf den Elberfelder Text beziehen. Aber für den, der lieber zuhört, ist das ein längerer Textabschnitt, möchte ich es möglichst in der kommunikativen Übersetzung vortragen. Ich sagte mir, mit ich ist dieser Prediger gemeint, dieser Kohelet, versuch es doch mit der Freude und genieße das Gute. Da steht also jemand und sagt, hey, ich habe mal richtig Bock auf Freude und das Gute genießen. Das ist gar nicht so unrealistisch, was der Typ da sagt. Doch ich sah, auch das ist nichtig. Denkt an die Dampfwolke. Zum Lachen sagte ich, Irrsinn. Und zur Freude, was bringt sie schon? Ich beschloss, mich mit Wein zu verwöhnen. Aber so, dass die Weisheit in mir Führung behält. Also nicht volle Kante geben. Kein Absturz. Ich probierte auch die Dummheit aus, um zu sehen, was die Menschen unter dem Himmel tun sollten. Ich wollte erkennen, was gut für sie ist, solange sie leben. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte alle möglichen Obstbäume hinein. Ich legte Teiche an, um den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, obwohl ich schon hausgeborene Sklaven hatte. Außerdem besaß ich mehr Rinde, Schafe und Ziegen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Darüber hinaus stapelte ich Silber und Gold, die Schätze vieler Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und die Lust der Männer, Frauen über Frauen. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Kurzer Hinweis, die meisten Ausleger denken, dass Salomo hier redet. Und dieser Vers ist ein Problem, weil vor Salomo, denkt manch einer, gab es ja nur einen König. Stimmt nicht, in Jerusalem gab es vorher schon viele, viele Könige. Die Stadt hieß Jebus früher. Also von daher, wer sich mit der Autorenschaft des Buches Prediger beschäftigt, kann hier an der Stelle wissen, es gab vor Salomo viele Könige, bloß nicht über Jerusalem, sondern über die Stadt Jerusalem, die früher Jebus hieß. Zurück zum Text. Auch meine Weisheit blieb mir erhalten. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen. Und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, so weit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht. Doch als ich alles bedachte, was ich getan und erreicht hatte, und die Mühe, die ich dafür aufwenden musste, da war es nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ihr wisst, dass ich, hab's ja schon mal in Predigten erwähnt, gerne in meiner Bibel rummale. Und ich habe irgendwann mal vor Jahren mir bestimmte Wörter farblich hervorgehoben. Dieses Lila, was ihr jetzt hier in der Folie seht. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was hat der Typ alles ausprobiert? Was hat der sich zum Genuss gegönnt, um am Ende zu sagen, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Wir können auch einer Wolke hinterherrennen. Das ist eine ganze Menge. Das ist euch beim Lesen vielleicht gerade aufgefallen. Ich lese nochmal die Wörter vor. Freude, Wein, Weisheit, große Werke, Häuser, Weinberge, Gärten und Parks, unterschiedlichste Fruchtbäume, Wasserteiche, Knechte, Besitz, Sänger, Frauen, größer und reicher als alle anderen, Weisheit. Vielleicht noch zwei Wörter mehr. Diese kleine Predigt heißt, Mensch sei schlau. Was meine ich damit? Salomo, ist meine Vermutung, dass es Salomo wirklich ist, weil das am besten auf jede Person passt, die wir aus der Geschichte Israels kennen, hatte massiven Reichtum. Also es war nicht so, dass er sagte, ah, da gibt es noch eine coole Sache, die PS5, oder sind wir schon bei der 6? Okay, also irgendeine coole Konsole oder der neueste Porsche. Es ist nicht so, dass er sagt, oh, hätte ich gern, aber kann ich mir nicht leisten. Der hatte Reichtum bis zum Abwinken. Und er war der König über ein großes, großes Reich. Der hatte Macht. Ist also nicht so, ich würde gern das und das mal ausprobieren und dann kommt da irgendeine Kripo und sagt, nee, ist nicht, darfst du nicht. Oder irgendein Richter, du Böser. Der konnte machen und tun, was er wollte. Der lebte nicht in einer Demokratie, der war ein absoluter Herrscher. Der konnte einfach handeln. Er hatte also keine Limitierung in Geld, er hatte keine Limitierung in seiner Macht und er hatte auch Zeit, weil er hatte genügend Leute, die die tägliche Arbeit für ihn machen konnten. Und als das nicht ausgereicht hat, er erwähnt es auch im Text, und wenn man sich mit der Geschichte Salomos beschäftigt, der war über Landesgrenzen hinaus so bekannt, die Könige aus dem Ausland sind ihn besuchen gekommen und wollten seine Weisheit kennenlernen, wollten seinen Reichtum gucken und haben dabei auch noch massiv Geschenke mitgebracht. Wenn er also gesagt hätte, boah, ich hätte da gerne das neueste iPhone 31, das gibt's aber gerade nur in den USA, ich komme da nicht ran, weil ich ein Israel... Kein Problem. Königin von Saba hätte kurz einen Umweg gemacht und hätte dieses iPhone 31 mitgebracht. Worauf will ich hinaus? Er war absolut unlimitiert. Kurze Hand hoch, wer von euch ist genauso unlimitiert in seinen Möglichkeiten? Oh. Und mit dem, was er hatte, hat er alles ausprobiert. Das ist der Bericht aus Prediger 2. Ich habe das alles gehabt und habe es eingesetzt. Aber am Ende sagt er, um Wolfgang Anlass zu zitieren, nice, aber bedeutungslos. Es ist ein Hasch nach Wind. Ich habe das Wort nice ganz bewusst reingeschrieben. Er sagt nicht, oh, das ist alles ganz sündhaft. Nee, er sagt, ja, ist nett, hat mir Spaß gemacht, aber so ganz am Ende... Irgendwann war der Bauch, den ich vollgefuttert habe, auch wieder hungrig. Das war also ja nett gewesen, dass ich da vor 3 Tagen das leckere, was war das, Keule vom Reh mit Preiselbeeren hatte und einen leckeren Kloß. Aber ein paar Tage später ist auch weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn da jemand ist, der unlimitiert alles ausprobieren kann und alles ausprobiert hat und am Ende sagt, nice, aber bedeutungslos, dann sei doch schlau, Mensch. Und denke nicht, dass irgendetwas von dem, was auf der Liste steht, dich befriedigen wird. Also über die Sekunde, über die Minute, über den Tag hinaus. Sei schlau. Strebe nicht nach Dingen, die dich nicht befriedigen können. Denn das wäre, ich soll es nochmal machen? Ja, wäre ein Haschen nach Wind. Und deswegen gehört dieses Buch unbedingt zur Bibel. Es ist Lebensweisheit. Da hat schon jemand den ganzen Parcours geritten. Du musst nicht nochmal dahinter gehen. Ja, ich habe vielleicht am Ende doch ein paar Dollar mehr als er. Oder doch ein bisschen mehr Macht als er. Vergiss es. Strebe nicht nach solchen Dingen. Das wäre ein Haschen nach Wind. Gott hat dir die Weisheitsliteratur gegeben, um dich auf das Wesentliche hinzuweisen. Und das wiederhole ich nur ganz kurz, weil es in der Predigt, die ich angesprochen hatte, ja schon ausführlich beschrieben wurde. Der entscheidende Punkt ist, kümmere dich nicht um solche Dinge, sondern darum, dass dein Charakter geformt wird. Ganz kurz zusammengefasst, fürchte Gott. Und dass du dein Ethos, dein Verständnis von falsch und richtig, prägen lässt. Das heißt im Text vom Prediger, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und wenn du das tust, deinen Charakter formen lässt, fürchte Gott, und wenn du dein Ethos prägen lässt, halte seine Gebote, dann wirst du ein ganzer Mensch sein. Dann wirst du Mensch sein, so wie es der Schöpfer sich gedacht hat. Um das Ganze noch ein bisschen realistischer werden zu lassen für euch, habe ich meine Übersetzungshilfe hinterlegt. Also ihr habt ja eben diese ganzen lila Wörter gesehen, diese Begriffe. Und ich möchte euch diese Begriffe mit alternativen aus der Neuzeit übersetzen. Also, wenn der Prediger von Freude spricht, könnte man heutzutage vielleicht sagen, Spaß, Party, Entertainment. Ich will einfach ein bisschen Fun haben. Wenn er von Wein redet, meint er natürlich Alkohol. Wir können aber auch von moderneren Drogen sprechen, von Betäubungsmitteln, davon sich einfach mal zuzudröhnen. Ich gebe mir jetzt mal die volle Dröhnung. Haschen nach Wind, vergiss es. Weisheit, Studium, akademische Titel, Karriere, Intelligenz, Selbstoptimierung, so mein Thema, ja? macht dich nicht wirklich glücklich. Amen. Große Werke. Ja, ich stemme Großprojekte, ich mache Karriere, ich baue ein Riesenunternehmen auf, ja, den weltweiten Konzern. Irgendwelche Prestigeobjekte oder Projekten, denen man hinterherrennt. Er hat es probiert. Hoffe nicht, dass du darin befriedigt werden wirst. Weinberge, irgendwelche Business Investments, ja, irgendwie ganz coole Sachen. Wenn wir den Weinberg bauen, dann wird der Wein wachsen, dann können wir den Wein entsprechend in Flaschen abfüllen und. Ja, wir investieren in ganz rentable Startups, das ist nichts Böses. Nice. Aber es ist nicht das, was dich glücklich machen wird. Unterschiedlichste Fruchtbäume, diversifizierte Investitionsprojekte. Keiner investiert heute in Aktien, alle investieren in ETFs, was auch immer das ist. Ja, wir sind schlau, wir diversifizieren oder nachhaltigen Anbau betreiben oder Hobbygärtnerei. Nice, aber nutzlos. Wasserteiche. Da denke ich natürlich an Pool, an irgendein Freibad, an Wellnessoasen. Knechte und Mägde. Erster Vorteil, deine Arbeit erledigen andere. Du musst den Müll nicht mehr rausbringen. Das macht die Hausfrau, Putze. Es könnte ja auch für deine Brust sehr wichtig sein, also die stolze Brust hier oben, Untergebene zu haben. Ich habe Knechte, ich habe 300 Angestellte, die auf mich hören müssen. Wenn ich was sage, tun 299 das Gegenteil. Dieser Stolz, der dahinter steckt, vergiss es, nicht nutzlos. Besitz an Rindern und Schafen, also Vermögen, Aktien, Autos, Luxusgüter, Silber, Gold und Schätze, dein Sparkonto, Rücklagen, Edelmetalle, Wertpapiere, da sind sie wieder die ETFs. Sänger und Sängerinnen, Konzerte, heute 17 Uhr. Netflix, Spotify und sämtliche Angebote der Entertainment-Industrie. Ich habe das erste Mal so eine komische virtuelle Brille vor einem halben Jahr aufgehabt. Ist ja schon cool. Hast da so einen riesen Kasten vor den Augen und du denkst wirklich, du läufst durch einen Raum und kannst dann irgendwelche Aliens fangen. Ist ja schon cool. Oder nice, aber schlussendlich bedeutungslos. Größer und reicher als alle anderen sein, der Erfolgsgedanke, der manch einen antreibt. Ich will Marktführer sein mit meiner Firma. Besser, schneller, reicher als alle anderen sein. Das sind so die Motive, die dich antreiben können und es ist nutzlos. Vergnügungen, Spiele auf Handy und Konsole, Freizeitparks, Partys, Social Media, Urlaubstrips. Nichts gegen Mallorca, Freunde, aber es ist nutzlos ganz am Ende. Und die Freude an der Mühe. Da ist es schon spannend, dass er davon sagt, er hatte Freude daran, sich abzumühen. Ja, man kann auf Leistung stolz sein, man kann auf Workaholism stolz sein. Man kann bis zum Burnout arbeiten oder kann seine Selbstbestätigung aus der Arbeit ableiten. Das mag in dem Moment ein tolles Gefühl sein, es ist aber nur nice, aber aus den Augen des Predigers nichtig. Und deswegen, du hast noch eine Minute, lade ich euch ein. Mensch, sei schlau. Mach das gar nicht erst. Lerne von ihm. Er hat das schon alles durch. Spare die Zeit. Und wenn wir zur Predigt 2 kommen, heute oder irgendwann, sage ich auch, wie ihr gerade ihr jungen Leute eure Zeit super sparen könnt. Was jetzt kommt, ist, dass ich die Naemi gebeten habe, uns etwas vorzulesen. Sie hat es gestern Abend bekommen, sie hatte kaum Zeit, sich vorzubereiten. Aber gebt ihr einfach eure volle Aufmerksamkeit. Sie wird ein Spoken Word vortragen, wer nicht weiß, was das ist. Naemi wusste es bis gestern auch nicht. Ihr seid also auch als Jüngere durchaus legitim in der Runde derer, die es nicht wissen und die Älteren müssen es gar nicht wissen. Der Marco Michalski hat das einmal beschrieben. Ich habe es in der damaligen Jugendzeitschrift der christlichen Jugendpflege gelesen und mir aufgehoben in meinem Schatzkästchen. Und ich lege den Ausdruck von dem Ganzen, das was Naemi jetzt gleich vortragen wird, lege ich hier vorne hin. 20 Ausdrucke, wer das dann nochmal haben möchte, nimmt es sich nachher vom Predigerpult. Wir bauen ja nachher um wegen des Essens, von daher liegt es ausnahmsweise mal hier. Tja, Naemi, komm ganz nach vorne. Die sind alle ganz lieb, die tun dir nichts.
Das Streben nach Glück, ein Gedicht von Marco Michalczyk. Kannst du mir sagen, was Glück ist? Oder konkreter, bist du eigentlich glücklich? Ist Glück vielleicht das Gegenteil von Pech haben? Hufeisen sollt euch echt nur ein Pferd tragen. Kleeblätter mit 4 Blättern geht's auf Wiesen viel besser als in menschlichen Händen, in der Hoffnung darauf, dass jetzt Pechsträhnen enden. warten auf ein Stück vom Glück, bei jedem Ziehen der Lottozahlen, Lebensläufe gezückt und gehofft, es möge doch ein Motto haben. Ein Sinn, eine tiefe Bedeutung, mehr als die Summe des Gestern, die bilanziert wird im Heute. Schon deprimierend, dass ich stets konsumiere und in mein Glück investiere und dann höre, wie der reichste und weiseste Mann aller Zeiten sagt, dass diese Dinge leer sind und ein Haschen nach Wind. Wie du vielleicht weißt, schrieb er in einem Buch, das der Prediger heißt. Luxus nichtig, Fame nicht wichtig, Reichtum schon witzig, doch erfüllt auch nicht richtig. Kreativ sein und schaffen machte schon sehr viel Spaß, doch jetzt genug von den Sachen. Frauen sind toll, kannst du mir glauben. Ich hatte nicht nur eine, sondern gleich 1000. Doch selbst nach 1001 Nacht musste ich bekennen, all das hat mich nicht glücklich gemacht. Warum werde ich nicht satt, hat schon diese Band mit verreckten Beinkleidern gefragt. Und darum will ich ihn nicht kopieren, sondern kapieren. Das Glück offenbar nicht so funktioniert, aber wie denn dann? Ich glaube, die Lösung liegt in dem Mann, der als Schreiner aus Nazareth kam. Lass mich dazu am Ende Augustinus zitieren. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott.
Ich habe noch 15 Minuten und ich spreche jetzt mal diese Seite an. Die jungen Leute und wo sie alle verteilt sind, alle unter 95 dürfen sich gerne jetzt angesprochen fühlen. Und ich möchte eine zweite Passage aus dem Buch Prediger mit euch ganz kurz erarbeiten. Und ich titel es nicht ohne Hintergrund mit Junger Mensch, gestalte dein Leben weise. Der erste Teil war ja eher so negativ, nach dem Motto, ja, diese ganzen tollen Sachen, die nice sind, aber am Ende gehaltlos, da musst du jetzt nicht nachjagen. Das sollte nicht dein Lebensinhalt, deine Lebensmission werden. Und jetzt möchte ich gerne mit euch in das Kapitel 11 springen. Prediger Kapitel 11 und ich beginne dort ab Vers 9. Prediger 11 ab Vers 9. Und spätestens jetzt wird klar, warum ich in die Folie geschrieben habe. Junger Mensch. Da schreibt Salomo, genieße deine Jugend, junger Mann. Freue dich in deiner Jugendzeit. Mach das. Tu, was dein Herz dir sagt. Achtung, das Buch endet mit, fürchte Gott und halte seine Gebote. Also nicht diesen Vers aus dem Kontext des Buches rauslösen, das hat Christian gut erklärt. Der hermeneutische Schlüssel, der Auslegungsschlüssel für das ganze Buch ist hinten, fürchte Gott und halte seine Gebote. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt, doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Halte deshalb dein Herz von Ärger frei und deinen Körper von Bosheit. Denn Jugendzeit und dunkles Haar verfliegen schnell. Sehr schnell. Denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage kommen und die Jahre sich nähern, von denen du dann sagst, sie gefallen mir nicht. Bevor sich verdunkeln Sonne und Licht, der Mond und die Sterne, neue Wolken nach dem Regen aufziehen. Warum geht er hier in das Thema Meteorologie über? Wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, hä? Die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind, wenn dunkel werden, die durchs Fenster sehen und das Tor zur Straße geschlossen wird, wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen, wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt, denn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus. Und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt, der Staub zur Erde zurückfällt als das, was er war und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Es gibt Helden, die sich einen Bibelleseplan vornehmen. Und vielleicht ist das in 3 Wochen wieder der Fall, dass ihr sagt, okay, neues Jahr, neues Glück. Ich starte mal zum 27. Mal mit dem Plan, in den nächsten 1 bis 3 Jahren die Bibel durchzulesen. Und so ein Beschluss ist gar nicht schlecht. irgendwann kommst du im 21. Buch der Bibel an, hast einen gewissen Druck, weil du hast in den vorigen 20 Büchern vielleicht ein bisschen geschlampert. Ja, 1. Mose und 2. Mose war ja noch ganz nett, 3. Mose fiel dir schwer zu lesen, bei 5. Mose hattest du auch keine richtige Lust mehr und du hast so einen Stau und dann liest du solche Texte und sagst, ich habe kein Wort verstanden. Was sollen die Müllerin, was sollen die Wachleute da? Hat nichts mit mir zu tun. Aber es fing an, lieber Jüngling, ich gebe dir einen Lebensrat. Und ich möchte euch einfach vorschlagen, daran zu denken, dass das nicht der Römerbrief ist, den wir hier lesen, sondern dass wir in der poetischen oder in der Weisheitsliteratur sind. Das heißt, hier werden Bilder benutzt. Manche reden von Metaphern oder Analogien, völlig egal. Hier werden Bilder benutzt. Und wenn man den Kontext sich anguckt, dass ein Jüngling seine Jugend genießen soll, weil es Tage geben wird, wo es nicht mehr so nice alles sein wird. Wo du sagen wirst, das Leben macht mir keinen Spaß mehr. Das waren die einleitenden Worte. Und ich habe hier diese Wörter hier mit einem Dreieck versehen. Dreieck ist bei mir und die unterpunktete Linie, dass ich dahinter eine Notiz habe. Ich habe mir mal hinter jedem Wort überlegt, was heißt es denn, wenn die Wächter des Hauses zittern oder wenn sich verfinstern bestimmte Dinge oder wenn das Geräusch der Mühle dünner wird. Einfach mal über jedes Bild nachdenken und dann liest du nicht die Bibel, sondern dann lernst du die Bibel zu verstehen, wenn du darüber nachdenkst. Diese Leistung musst du bringen und dafür muss dein Bibelleseplan Zeit haben. Wenn dein Bibelleseplan dir nur Zeit lässt zum Bibellesen, ist er falsch gebaut. Denn es geht nicht darum, am Ende 66 Bücher ein Häkchen gemacht zu haben. Zoomen wir ein bisschen rein in das Ganze und schauen uns einfach mal diese Begrifflichkeiten an, diese Bildsprache, die dort verwendet wird. Und das sind nur Vorschläge, ich kann das nicht das beweisen. Und das ist jetzt auch nicht ein Hebräisch-Wörterbuch, was ich dafür verwendet habe. Ja, Ansgar, der hat Theologie studiert, deswegen hat er die richtigen Bücher. Nee, es ist einfach mal das Nachdenken, wie geht es alten Menschen? Denn es geht offensichtlich darum, dass die jungen Leute darüber nachdenken sollen, wie es einem Peter geht. Darf ich dich als alt bezeichnen, Peter? Links, der Ausschnitt aus dem Text, den wir eben hatten, also da, wo diese Wörter waren, und rechts ein paar Vorschläge. Die Wächter des Hauses zittern. Was könnte an einem Menschen der Wächter sein? Die Hände und die Arme zittern. Starke Männer krümmen sich. Das könnte einen krummen Rücken meinen. Das können auch krumme Beine sein, die nicht mehr so tragen, wie sie es in den jungen Jahren gemacht habt, als ihr noch locker cool über den Zaun geklettert seid, um zu spät zum Gottesdienst zu kommen. Die Müllerinnen, die normalerweise malen, was malt bei einem Menschen? Naja, die Zähne. Und vielleicht sind es die Zähne, die nicht mehr so toll funktionieren, vielleicht auch gar nicht mehr da sind. Wenn sich die verfinstern, die durch die Fenster sehen, was schaut denn durch die Fenster? Ja, die Augen. Und wenn die nicht mehr so gut sehen, dann ist es eine nachlassende Sehkraft. Es ist erstaunlich, wie der Blickwinkel von alten Menschen sich einschränkt. Da gibt es auch tolle Brillen, die man sich aufsetzen lassen kann, um mal zu sehen, wie schwierig es ältere Menschen haben. Ihr fahrt mit eurem Scooter da um die Slalom rum auf dem Gehweg und die kriegen euch nicht mit, weil sie euch nicht mehr sehen oder sie sehen nicht mehr so scharf. Nachlassende Sehschärfe, Sehkraft. Geschlossene Türen. Meine Tür von drinnen nach draußen ist der Mund, als Prediger, als Lehrer. Das, was in mir drin ist, kommt durch die Tür meines Mundes nach draußen. Und vielleicht redet der Mund weniger, weil er nicht mehr so gut reden kann vielleicht. Vielleicht, weil auch der Geist langsamer dahinter geworden ist oder weil er als älterer Mensch nicht mehr gefragt wird. Das erlebe ich bei meinem Vater, der war mal eine Nummer in der Politik. Also nicht in der Wahlpolitik, sondern in der Bezirkspolitik. Er war halt die Nummer eins, der Bezirksamtdirektor. Alle Leute im Bezirksamt waren irgendwie seine Untergebenen. Und jeder, der eine Entscheidung brauchte, einen Rat brauchte, ist zu ihm gekommen. Macht er seit 10 Jahren nicht mehr oder länger, weiß ich gar nicht. Er wird nicht mehr gefragt und ich merke, das ist schon blöd für ihn, nicht mehr der Ansprechpartner zu sein. Und die Tür, der Mund redet weniger. Das Geräusch der Mühle, die Ohren lassen vielleicht nach, ja, dass man das Geräusch nicht mehr so hört. Vielleicht ist mit Mühle auch wieder die Zähne gemeint, ich weiß es nicht. Ist auch nicht entscheidend. Die Töchter des Gesangs werden gedämpft. Vielleicht ist damit das Gehör gemeint, dass man den Gesang aus der Gemeinde zum Beispiel nicht mehr so gut hören kann wie sonst oder nur noch bestimmte Frequenzbereiche, dass man nicht mehr die ganz hohen oder die ganz tiefen Töne hören kann. Vielleicht heißt es aber auch, dass die eigene Stimme nachlässt. Warst jahrzehntelang ein toller Sänger, eine hingegebene Sängerin, aber deine Stimme wird brüchig, du kannst den Ton nicht mehr halten oder du hörst nicht mehr so gut, wie du singst und dann funktioniert diese Rückkopplung nicht mehr. Und nochmal, ich meine jetzt keinen von euch, ich übersetze nur, was da drin steht. Es ist jetzt nicht so, bloß weil ich jetzt gerade Dave angeguckt habe, einen unserer Sänger, ja, dass ich ihn damit meine. Die Anhöhe und die Schrecknisse des Weges, Sturzgefahr, ja, Angst zu stürzen. Eine Treppe ist eine Herausforderung. Da, wo ihr drei Stufen auf einmal nehmt, ihr jungen Leute, stöhnen andere und sagen, boah, da hoch. Verbunden mit der Angst, vielleicht zu stürzen. Ich laufe mittlerweile immer am Handlauf meine Hand habend. Also wenn ich S-Bahn oder so rauf oder runter gehe, ich habe immer meine Hand am Handlauf, weil ich auch so eine gewisse Angst habe. Ich stolpere noch nicht, aber ich habe Bammel davor zu stolpern. Deswegen immer schön am Handlauf. Und dann kommt ihr da um mich rumgerannt mit euren Rucksäcken und schwenkt die an mich ran und sonst irgendwie. Und der nächste Punkt ist eine Interpretation, den ich aus verschiedenen Büchern habe. Die Heuschrecke springt nicht oder die wirkungslose Kapernbeere, das könnte sich auf Impotenz beziehen, weil die Kapernbeere in den alten Zeiten als ein Aphrodisiakum angesehen wurde. Wer die beiden Wörter nicht versteht, ist noch zu jung und muss sie nicht verstehen. Und deswegen, ihr Lieben, denke an deinen Schöpfer. In deinen frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Das heißt nicht, dass jeder alte Mensch sein Leben nicht mehr mag und in diesem Sinne lebensmüde ist. Das heißt es nicht. Der Rat heißt, ihr jungen Leute, denkt dran, ihr werdet nicht immer so hopsig sein, wie ihr es jetzt seid. Und so unbeschwert. In körperlicher Hinsicht. Ich weiß, dass eure Seelen ganz schön viel Beschwernisse haben. Und überlegt, wenn es dann eine Zeit gibt, wo es mir nicht mehr so leicht fallen wird, dieses und jenes zu tun, wie möchte ich die Zeit bis dahin auskosten? Und der Prediger sagt, denke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Denke an den Schöpfer. Da gibt es jemand, der dich gemacht hat. Denke jetzt dran und sag nicht, ja, das kann ich machen, wenn ich so alt bin wie der Ansgar. Oder Peter. Verschieb deine Hingabe an den Herrn nicht auf später. Heute ist Day One. Heute. Das Leben wird nicht einfacher werden. Und jedes Menschen Tage sind gezählt. Und ich weiß nicht, wie lang deine Tage lang sind und ich weiß nicht, wie lang meine Tage lang sind. Und als Ermutigung im Prediger 12, Vers 6 heißt es, das war der Abschnitt, den wir gelesen haben, bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht. Ich fand das sehr spannend, dass in dieser Liste, wo sehr viele wehmütige Sachen stehen, was alles nicht mehr klappt, dass es am Ende heißt, es ist aber eine silberne Sache, eine goldene Sache, die wir da beschreiben. Silber und Gold sind Begriffe von Wert. Obwohl im Alter alles schwerer wird und der Staub zur Erde zurückkommt, sprich wir sterben und werden in die Kiste gesperrt und dann verkrümeln wir da. Hatte der weise Mensch Erfolg, er leistete einen Beitrag und seine Existenz auf Erden war vom Schöpfer gewollt und hatte damit dann doch einen Sinn. Haschen nach Wind, wenn du den falschen Dingen nachjagst. Aber dein Leben hat einen Sinn, wenn du schon in der Jugend anfängst, auf deinen Schöpfer zu achten, ihn zu fürchten und seine Gebote zu halten. Deswegen arbeite jetzt auf solche silbernen und goldenen Zeiten hin. Jetzt dürfte noch Bronze unterwegs sein, jetzt wenn ich so die klassische Nomenklatur nehme. Wie du danach strebst, den Schöpfer und seine Ordnungen vor Augen zu haben. Vater, ich danke für den Reichtum, den du uns in deiner kostbaren Bibel gegeben hast. Und ich muss zugeben, dass manche Bibelstellen mir schwerer fallen, manche Bibelbücher auch schwerer zu lesen sind, aber ich will dir danken für jeden Schatz, den du mir gegeben hast. Und ich danke dir für das Lernen innerhalb der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig eine Hilfe sein können, mehr und mehr in deinen Schatz einzudringen. Und ich will dich bitten für uns alle, dass wir nicht den falschen Dingen nachjagen, sondern von den Erfahrungen, von diesen wirklich umfassenden Erfahrungen von Salomo lernen und uns auf das Wesentliche ausstrecken. Dass wir durchaus die schönen Dinge des Lebens auch genießen können und in Danksagung vor dir entgegennehmen, einfach dich preisen für die vielen, vielen schönen Dinge, die es gibt. Aber wir merken, dass diese Gaben nicht das Wesentliche sind, sondern dass du der Geber das bist, du unser Schöpfer, du unser Gott, an dem wir uns orientieren wollen, den wir nachfolgen wollen, wir den ehren wollen, in ehrfurchtvollem Leben möchten und deswegen wie selbstverständlich uns an seine Gebote halten. Bitte lass uns alle zu solchen Menschen werden und den oder diejenige, der noch gar nicht ein Nachfolger Christi ist, lass ihn bitte die Weisheit von Salomo auch für sich selbst in Anspruch nehmen, zu sagen, das, wonach ich eigentlich jage, ist nicht mein Ding, ist nicht das wahre Ding. Das wird irgendwann in der Kiste landen, so wie ich. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns zu einem solchen silbernen oder goldenen Ding werden lässt, das am Ende seines Lebens sagen kann, ja, ich bin des Lebens müde geworden, aber ich freue mich, dass ich diesen langen Lebensweg mit meinem Gott und im Vertrauen auf Jesus Christus leben durfte. Das bewirke bitte in jeder einzelnen Seele, Herr, und gib jedem Einzelnen im Raum das, was er an Gedanken oder an Gesprächen braucht dafür. Amen.